zum Thema Reporting Services und einen zum Thema Management mit SQL Server 2008. Mein Name ist Steffen Kraus, ich bin Technical Evangelist bei Microsoft Deutschland und wie immer können Sie natürlich die Präsentation und all die Dinge, die zu dieser Folie gehören, von mir bekommen. Am Ende der SMS an 42444 mit CeBIT 15 bekommen Sie einen Link auf die Präsentation. Und Sie können mir natürlich auch Fragen stellen, Fragen an blogstech.net.com, Steffen K. So, SQL Server Überblick ist normalerweise ein 3-Stunden Vortrag, den habe ich gekürzt auf 1,5 Stunden, dann habe ich ihn gekürzt auf eine 3/4 Stunde, jetzt kürze ich ihn auf 1/2 Stunde. Da der Effekt beim noch schneller Reden meistens nicht ganz so gut ist, habe ich also versucht, das Ganze mal auf wenige Sachen zusammenzuführen. Fühlen Sie sich auf einen schnellen Ritt durch das ganze Feature. Eins ist allerdings noch wichtig, wo kommen wir eigentlich her? Ich meine, SQL Server 2008 ist die neue Version, aber 2005 haben wir, 2005 ist im Markt. Sie sehen, das ist eine dieser wunderschönen bunten Marketingfolien, die Sie auf Hochglanz vielleicht gedruckt da draußen bekommen können. Ich bin Techniker, ist nicht meine Sache, aber ich finde zwei Dinge an dieser Folie immer noch sehr interessant. Das eine ist das Thema Performance. SQL Server hat ja so historischen Ruf, kleine Datenbanken schnell entwickelt, gute Entwicklungsintegration, schön, aber für sehr große Projekte, naja, dann nehme ich vielleicht doch das, was ich da seit 20 Jahren nehme. Aber wenn Sie sich die Performance-Zahlen angucken, werden Sie feststellen, in allen Benchmarks, in TPCH, in all diesen Sachen, mit denen man die Performance von Datenbanken misst, sind wir Spitze. Wir sind nicht in jedem einzelnen Benchmark Spitze, das ist auch klar. Da nehmen sich die großen drei des Datenbankmarkts so nicht viel. Aber jeder ist da mal vorn und zwar insbesondere, und das ist wichtig, bei allen Datenbankgrößen. Ich habe gerade vorige Woche mit einem Kunden zusammen seinen neuen Server, seinen neuen Haupttower für SQL Server konfiguriert. 64 Prozessoren, ein 1/2 Terabyte RAM, allein 50 Platten fürs Logfile und so eine Sachen. Also auch das ist SQL Server. Aber nach wie vor ist natürlich auch SQL Server, SQL Compact für sowas. Alles da. So, TPCE-Benchmark, der Nachfolger ist TPCC, sind wir Platz 1 in allen Benchmarks. Dabei hilft es natürlich, dass noch kein anderer Datenbankanbieter dort Werte veröffentlicht hat. Aber die werden schon ihren Grund dafür haben, dass sie das nicht tun. Das Zweite, was ich an dieser Folie interessant finde, ist das, was hier als 23. Juli-Benchmark steht. Wer weiß, was der 23. Juli-Benchmark ist? 23. Juli 2003 wurde das letzte Security Hotfix für SQL Server veröffentlicht. Das heißt, wir haben seit über 4 Jahren nicht einen einzigen Security Hotfix für SQL Server. Und damit sind wir ziemlich einmalig auf dem Markt. Okay, kommen wir aber zu 2008. 2008 hat natürlich auch ein paar Themen, zuverlässig, produktiv, intelligent. Aber 2008 hat bei all diesen vielen Features, die es hat, eben auch ein anderes Entwicklungsverfahren. Das ist relativ wichtig, wenn Sie sich die CTP-Version, die Sie heute runterladen können, anschauen. Früher war es immer so, die Entwickler haben beschlossen, was soll gemacht werden. Das heißt nicht die Entwickler, sondern das Produktmanagement natürlich. Aber dann haben die Entwickler angefangen zu programmieren. Jeder hat so sein Feature vor sich hin programmiert, war ganz stolz, als das funktionierte. Dann wurde das alles zusammenkompiliert und es passierten interessante Dinge. Und das haben sie dann irgendwann als Beta-Version bekommen und dann haben sie gesagt, das ist ein tolles Feature, das funktioniert ganz nett, das funktioniert auch, aber die haben nichts miteinander zu tun und so weiter und so fort. SQL Server 2008 in der Entwicklung ist anders. Wir haben sogenannte Szenarien definiert, die durchgezogen werden. Zum Beispiel Szenarien für Data Warehousing mit dem Thema, ich möchte effizienter Daten speichern. Dazu gehört sowas wie Datenkompression, dazu gehört sowas wie Sparse-Columns, dazu gehört sowas wie Backup-Kompression. Und die wurden dann in diese Einzelteile unterteilt und komplett durchgezogen. Und das Wichtige an der Stelle ist, in das, was Sie bekommen können, als Beta-Version und natürlich später auch in der fertigen Version, ging nur das ein, was fertig war. Fertig, nicht nur, dass die Datenkompression funktioniert, sondern eben fertig vom Sinne, Datenkompression funktioniert, ist integriert in die Oberfläche, die Hilfe ist da, TSQL ist da, Beispieldateien sind da, Datenkompression funktioniert mit anderen Features wie Backup und so weiter und so fort. Das heißt wirklich von vorn bis hinten Szenario komplett durchgezogen. Entweder ist es drin und funktioniert und ist testbar und ist von allen von Ihnen nutzbar oder nicht. Das sind die beiden Varianten. Deswegen die früheren CTP-Versionen nicht feature complete, aber das, was drin war, war immer solide und testbar. So, kommen wir zu diesen drei großen Überschriften. Fangen wir an mit Datenplattform. SQL-Server ist natürlich eine mobile Datenbank, ist natürlich eine Reporting-Plattform, ist natürlich Analysis-Services, ist natürlich ETL, Integration-Services und so weiter und so fort. Aber es ist nach wie vor als allererstes eine relationale Datenbank. Und da gab es einfach die Dinge, die die Kunden immer haben wollten. Wer mich kennt, der weiß, Verschlüsselung, Sicherheit ist so ein bisschen ein Lieblingsthema von mir. Und in SQL Server 2005 haben wir ja Verschlüsselung von Anfang bis Ende eingebaut. Wir haben all die Algorithmen, die man für sichere Datenverschlüsselung braucht, eingebaut. Wir haben die Möglichkeit, Zertifikate zu erstellen, Schlüssel zu erstellen, die ganzen zu schützen, zu importieren, zu exportieren. Das Ganze spaltenbasiert per TSQL anzuwenden auf Daten, Daten zu verschlüsseln, Daten zu entschlüsseln und so weiter und so fort. Wunderschöne Security-Plattform, waren wir ganz stolz drauf. Sind wir immer noch. Aber dann kamen die Kunden und sagten, liebe Microsoft, das ist ja alles ganz toll, aber wisst ihr, ich bin kein Security-Experte. Ich habe hier diese Audit-Checkliste und auf dieser Audit-Checkliste steht, Daten sind verschlüsselt. Da möchte ich einen Haken setzen. Wäre es nicht schön, wenn ich in der Datenbank auch einen Haken setzen könnte? Das ist das Thema transparente Verschlüsselung. Die Idee dahinter ist wirklich sagen zu können, okay, ich will mir um Verschlüsselung nicht allzu viel Gedanken machen, ein bisschen Gedanken muss ich mir immer machen, um Schlüsselmanagement, weil Verschlüsselung ohne sichere Schlüssel ist witzlos. Ich kann Verschlüsselung so gestalten, dass sie nicht sicherer ist als unverschlüsselte Daten. Aber das müssen Sie machen. Sie müssen einmal die Schlüssel erzeugen, aber danach ist das alles sehr einfach. Sie verschlüsseln die Daten einfach. Die Daten sind auf der Platte verschlüsselt. Ihre Backups sind verschlüsselt. Sie können diesen Haken auf Ihr Audit-Dokument setzen. Fertig. Für die Leute, die sich mehr mit Verschlüsselung beschäftigen, externe Schlüsselverwaltung. Viele sagen, okay, ist ja schön, dass SQL-Server die Schlüssel alle schön verwalten kann und sichert und so weiter und so fort, aber wir haben dafür viel, viel Geld, so ein schönes, großes Gerät von verschiedenen Herstellern, Thales oder ähnliches, stellt sowas her, gekauft, ein Schlüsselmanagementsystem, hat eigene Verwalter, hat administrative Trennung, Datenbankadministratoren, Systemadministration haben nichts mit den Key-Management-Administratoren zu tun, das möchte ich einsetzen. Für SQL-Server 2005 mussten sie, um das zu tun, programmieren. Und programmieren in Code, der für Ihre Sicherheit zuständig ist, ist nicht unbedingt die einfachste Aufgabe. Hier haben wir es integriert, ein API, wo sich sowas reinhängen kann. Dritte Thema, Auditing. Die Frage bei Auditing ist immer, ich muss überwachen, was in meiner Datenbank passiert. Das konnten Sie schon immer tun. Es gab Tools wie ein Profiler, mit dem Sie einfach Traces ziehen konnten, sagen, welche SQL-Befehle wurden von wem, wann, wie und so weiter gemacht. Problem mit Profiler, erstens, Sie kriegten viel zu viel Informationen. Und zweitens, da Profiler in erster Linie ein Debug- und ein Analyse-Tool war und kein Auditing-Tool, kein dauernd mitlaufendes Tool, war es eben so geschrieben, dass es nicht unbedingt unendlich performant war. Jetzt Auditing integriert, basiert auf Extended Events, auf einer internen, sehr schnellen Event-Infrastruktur. Sie können sehr einfach auditieren in alle möglichen Ziele und das einfach machen. Pluggable CPU, ja, ist klar, Datenbankspiegelung möchte ich jetzt auch nicht viel dazu sagen, nur so viel, es wird der Logstrom komprimiert, das heißt, wenn Sie remote spiegeln, ist das Ganze deutlich effizienter als vorher. Datenkomprimierung in 2008 ist primär gedacht für das Thema Data Warehouses. Immer wenn die Kunden sagen, naja, ich habe da aber ein paar Terabyte Daten, gibt es immer wieder den Spezialisten, der sagt, ja, aber ist doch kein Problem, geh in den nächsten Elektrosupermarkt, ein Terabyte Daten, Festplatte kostet 200 Euro, 300 Euro, hilft mir aber nicht. Hilft mir dann nicht, wenn ich hochverfügbare, hochperformante Platten brauche, mehrfach gesichert, RAID-Arrays und so weiter, eventuell das Ganze im Sahnen, dann kostet ein Terabyte schon deutlich mehr. Und dann ist es schon ein Unterschied, ob meine Datenbank 10 Terabyte auf der Platte einnimmt oder nur 4. Plus, ich muss das ja noch sichern, ich muss es spiegeln, ich muss es logshippen und so weiter und so fort. Man hat die Daten ja alle nicht nur einmal. Deswegen Datenkomprimierung sehr wichtig, für Data Warehouses vor allem. Ich habe einen sehr schönen Vortrag darum, wie das im Detail funktioniert. Was wir nicht machen, ist ein Standard-Kompressionsalgorithmus anwenden. Wir haben einen eigenen Algorithmus dafür, aber kommen wir dazu. Backup-Komprimierung, dasselbe. Performance-Datensammlung, wenn ich es schaffe, werde ich es nochmal zeigen. Die Idee dahinter ist folgende. Sie wollen einfach wissen, wie entwickelt sich Ihr SQL-Server über die Zeit. Das kann Neugier sein, das kann Hardwareplanung sein, das kann auch einfach natürlich Lastanalyse sein, das kann aber auch ein völlig anderer Effekt sein, der, den ich immer wieder erlebe. Stellen Sie sich Folgendes vor, Sie spielen für Ihre Anwendung oder für SQL-Server oder für das Betriebssystem oder sonst irgendwas, ein Patch, ein Service-Pack, was auch immer ein. Und dann kommen die Anwender zu Ihnen und sagen, ja, das ist aber plötzlich alles so langsam. Okay, Sie rufen den Support an, der Support guckt nach, sagt, geben Sie mir mal die Performance-Counter. Ja, Sie haben da und dort ein Bottleneck, das ist wirklich langsam. Und dann sagt der Support, gut. Jetzt, was hat sich denn geändert? Geben Sie mir mal die Performance-Counter von vorher. Ja, schade eigentlich. ein guter Grund für Performance-Datensammlung, einfach das aufzuzeichnen, Trends zu haben und zu sehen, wo es aus dem Ruder läuft oder ähnliches. Resource Governor. Resource Governor finde ich ein sehr interessantes Feature. Die Idee im Resource Governor ist, SQL-Server klassischerweise so ein bisschen kommunistisch, so jedem nach seinen Bedürfnissen. Nun wissen wir alle, Kommunismus funktioniert nicht. Insofern ist jetzt die Frage, was mache ich in Szenarien, wo eben nicht jeder gleich sein soll in der Datenbank? Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Sie haben den Webshop von Oliver eben und Ihre Kunden bestellen fleißig bei Ihnen. Das heißt, da kommen kurzlaufende Transaktionen rein, die Bestellvorgänge oder ähnliches auslösen. Plus, Sie wollen natürlich wissen, was bestellen Ihre Kunden, machen also Reporting drauf. Und da Sie sehr erfolgreich sind, haben Sie relativ große Datenbestände, machen darauf Reporting. Von Data Warehouse ist noch nie was gehört, also machen wir das Reporting auf die operationale Datenbank. Ja, was kann dann passieren? Wenn Sie komplexe Reporting-Abfragen machen, ziehen die einen Haufen CPU, ziehen einen Haufen Hauptspeicher und lassen nicht mehr genügend Ressourcen übrig für Ihre Bestellung, für die Bestellung Ihrer Kunden. Das heißt, Sie wissen jetzt zwar, was die Kunden bestellen, aber leider können die Kunden nicht mehr bestellen. Bisschen ungünstig. Resource Governor sagt dann, ich kann anhand der Session, anhand dessen, was sich verbindet, sagen, wie viele Ressourcen den verschiedenen Teilen zur Verfügung stehen. Ich kann also zum Beispiel sagen, meine Bestellanwendung kriegt immer mindestens 30% CPU und immer so und so viel Megabyte Hauptspeicher, weil das ist das, was die brauchen, das weiß ich. Und der Rest kann Reporting haben. Klammer auf, außer der Chef macht das Reporting. Wenn der Chef das Reporting macht, dann geht das über alles. All solche Dinge kann ich da einstellen. Und ich kann es zur Laufzeit verändern. Policy-Based Management mache ich einen eigenen Vortrag drüber. Servergruppenmanagement zeige ich Ihnen. Vereinfachte Installation für die Leute, die SQL-Server installieren. Ich fand das schon immer einfach, also da sehe ich nicht das Problem. Aber die Installation ist leistungsfähiger geworden. Insbesondere so für alte SQL-Hasen, ich kann endlich während der Installation einstellen, wo gehen die Datenfiles hin, wo gehen die Logfiles hin, wo geht TempDB hin, wo geht TempDB-Log hin, wo geht das Backup-Verzeichnis hin. Welche Benutzer haben administrative Rechte und all diese Dinge. Kann ich beim Setup schon mal einstellen, hilft mir viel weiter. Entwicklung. SQL-Server war schon immer die Datenbank, die von den Entwicklern geliebt wurde, durch die gute Integration mit Visual Studio, mit .NET bis runter zu Access oder ähnlichen Sachen. Entity-Datenmodell-Link machen meine MSDN-Kollegen Vorträge drüber, möchte ich jetzt nicht drüber reden. Was aber für mich interessant ist, ist das Thema, was hat sich in TSQL getan? Filestream. Die Idee von Filestream ist zu sagen, ich möchte Blobs, ich möchte große Objekte, Dokumente, Bilder, Videos, irgendwelche Sachen in meiner Datenbank speichern. Heute habe ich zwei Möglichkeiten, das zu tun. Ich kann entweder sagen, ich speichere die als var-binary-max in die Datenbank. Vorteil, die sind im Backup drin, transaktionale Konsistenz, all diese Dinge. Nachteil, die Datenbank wird groß und ich habe eine Beschränkung auf 2 GB pro Objekt, was bei Videos irgendwie langsam unpraktisch wird. Zweite Variante, ich speichere die Dinge im Filesystem. Schneller, Filesystem ist immer performanter als Datenbankzugriff für große Dateien, das liegt in der Natur der Optimierung von NTFS. Und speichere in der Datenbank nur Links darauf. Vorteil, meine Datenbank bleibt klein. Die Files werden mit maximaler Performance angesprochen. Nachteil, sowas wie ein konsistentes Backup kann ich vergessen. Ich werde es niemals hinkriegen, garantiert 100% konsistenten Zustand zwischen der Datenbank und den Files hinzukriegen, es sei denn, ich halte den Betrieb an mittendrin. Und wer kann das heutzutage schon mehr machen? Recovery also schwierig, Konsistenz schwierig, zwei verschiedene Programmiermodelle, mit denen der Entwickler umgehen muss, all solche Sachen. Filestream ist das Beste von beiden Welten. Die Daten sehen so aus, als wären sie in SQL-Server nach wie vor in einem var-binary-max-File gespeichert, sind aber tatsächlich in einem vom SQL-Server verwalteten Dateisystembereich gespeichert, sind also performanter, machen meine Datenbank nicht groß, können, wenn ich das zulassen möchte als Administrator, ich muss es nicht, können über File-Streaming-APIs angesprochen werden. Ich kann aber auch sagen, nein, nach wie vor nur TSQL-Zugriff wie vorher. Und ich habe also garantiert Konsistenz, Transaktionalität, all die schönen Dinge der Datenbank plus kleine Datenbank und ähnliches. Sparse Columns, die Idee von Sparse Columns ist, stellen Sie sich vor, Sie sind Handelsunternehmen, haben Produktkatalog. Produktkatalog bedeutet, Sie haben sehr unterschiedliche Dinge. Sie verkaufen zum Beispiel Kleidung, Sie haben also T-Shirts in Schwarz Größe L, also Attribute, Hersteller und so weiter und so fort, plus Größe, plus Farbe, plus ähnliche Sachen. Und Sie verkaufen vielleicht noch MP3-Player. Ein MP3-Player hat auch einen Hersteller, hat auch einen Namen und ähnliches, hat vielleicht noch eine Farbe, aber hat bestimmt keine wirkliche Größe mehr. Der hat vielleicht eine Kapazität. der hat vielleicht sowas wie eine Displaygröße und all solche Sachen, also völlig unterschiedliche Attribute. Was machen Sie heute in SQL-Server? Sie haben verschiedene Möglichkeiten. Erste Variante ist, Sie definieren alles als einzelne Spalten. Erste Beschränkung 1024 Spalten. Zweite Beschränkung, das Ganze wird sehr groß und der größte Teil Ihrer Tabelle ist leer. Zweite Variante XML. XML ist schön, hat aber einen Nachteil, Sie müssen sich wieder mit einem komplett anderen Programmiermodell auseinandersetzen, müssen sowas wie XQuery lernen und sowas, um die Attribute abzufragen. Dritte Variante, Sie machen eine Name-Wert-Tabelle. Das heißt, Sie haben Ihre Haupttabelle mit den häufigen Attributen, haben dann noch eine Name-Wert-Tabelle, wo die seltenen Attribute drinstehen. Nachteil, erstens, diese Name-Wert-Tabelle kann verdammt groß werden. Und der zweite entscheidende Nachteil, keine Typprüfung mehr. Weil Sie müssen ja alle den Werttyp immer auf das größtmögliche anlegen. Sparse Columns sagt einfach, ein Wert, der nicht gespeichert ist, nimmt auch so gut wie keinen Platz weg. Ist eine Möglichkeit. Filtered Indices bedeutet im Prinzip ein Index mit Werklausel, sehr gut zum Indizieren von Sparse Columns, damit der Index nicht wieder den Platz wegnimmt, aber auch zu anderen Gründen, wie zum Beispiel, wenn Sie nur aktive Elemente indizieren wollen, weil die häufig zugegriffen werden, Sie haben aber 80% inaktive Elemente in Ihrer Tabelle. Datums- und Zeittypen, ja, wir haben Datums- und Zeittypen, ist es nicht schön? Und die beginnen auch nicht mehr 1752. Die beginnen am 01.01.01. N9999, nein, das Jahr 10.000 Problem haben wir noch nicht geklärt. Kommen Sie mal in 5.000 Jahren wieder, reden wir mal drüber. Also, wir haben da einen Datumstyp, wir haben einen Zeittyp, wir haben einen Datetime-Typ mit mehr Auflösung. Das heißt, Sie können bis zu 7 Nachkommastellen bei Sekunden speichern. Die Anlagenbauern, die Anlagen-Software-Systeme, die werden sich darüber freuen. Ich habe in so einem Bereich mal gearbeitet, das ist immer sehr gut, wenn ein Schütz fällt und dann eine Folge von Fehlereignissen eintritt, das wirklich sehr genau speichern kann. 7 Nachkommastellen sind 100 Nanosekunden. Nein, das Betriebssystem gibt Ihnen nicht 100 Nanosekunden Auflösung, aber manche Messfühler und sowas tun das durchaus. Okay, und Sie haben einen Datumstyp mit Zeitzone. Das heißt, Sie können auch sagen, ich habe ein Callcenter, ich habe ein Callcenter in Indien, ich habe ein Callcenter in Australien, ich habe ein Callcenter in Mecklenburg-Vorpommern. Und je nachdem, die Leute sollen das eingeben und möchten natürlich alles trotzdem in korrekter zeitlicher Reihenfolge haben und trotzdem soll jeder Callcenter-Agent, ich weiß nicht, warum die Leute Agenten heißen, natürlich das alles in seiner lokalen Zeit sehen oder in der Zeit des Kunden jeweils. Und sowas können Sie sehr einfach machen. Geografische Datentypen werde ich Ihnen gleich zeigen. Nur noch so viel, Business Intelligence kommt viel dazu. Ich möchte nicht im Detail darauf eingehen, aber ein paar Sachen zum Thema BI möchte ich dann doch sagen. Wir haben insbesondere sehr viel investiert ins Thema relationales Data Warehouse. Ich habe einen eigenen Vortrag, der sich nur mit dem Thema relationales Data Warehouse beschäftigt. Sowas wie Optimierung für typische Datenbankabfragen, sowas wie mehr Parallelität bei Partitionierung der Tabellen, sowas wie Überwachung, was hat sich geändert? Häufige Anforderung ist einfach in der Produktivdatenbank, was hat sich eigentlich geändert? Und das möchte ich nachverfolgen, um es ins Data Warehouse exportieren zu können und ähnliches. Natürlich auch Verbesserungen in Analysis Services, Reporting Services, Integration Services. Ich werde nachher einen Vortrag nur zu Reporting Services machen. Sehr schön, sehr bunt, sehr viel mehr Demos als jetzt. Aber ein bisschen was möchte ich dann doch zeigen. Nur so viel der Hinweis, wir haben eine fast vollständige Februar-CTP-Version. Die kann sich jeder von Ihnen herunterladen. Es wird nochmal einen Release-Kandidaten geben. Und die Release ist in Quartal 3 2008 geplant. Okay, zeigen wir ein bisschen was. Jetzt hoffe ich, dass meine Internetverbindung inzwischen da ist. Es sieht so aus. Was ich Ihnen nämlich zeigen möchte, ist ein bisschen mehr zum Thema geografische Daten. Aber vorher, daran müssen Sie sich gewöhnen, meine Demos sind immer sehr TSQL-lastig. Vorher eine Frage, es gibt eine Demo-Datenbank, Mondial heißt die, hat die Uni Göttingen mal erstellt, die politische Daten hat. Das Erste, was ich Ihnen hier zeigen möchte, es gibt eine Tabelle Politik, da steht das Jahr der Unabhängigkeit oder der Tag der Unabhängigkeit der Staaten drin. Nicht für alle Staaten, es gibt Staaten wie China und Schweden, die seit deutlich vor dem Jahre 0 oder Jahre 1 unabhängig sind. Aber jetzt dürfen Sie mal raten, was das älteste Land der Erde ist, was nach dem Jahr 1 unabhängig wurde. Dafür gibt es den neuen Datumstyp und wenn ich jetzt auch noch die richtige Datenbank auswähle, werden Sie das sehen. Und tata, es ist San Marino. Wurde unabhängig, machen Sie mal, lassen Sie sich das mal vergrößern, wurde unabhängig am 3.9. im Jahr 301. Wahrscheinlich hat seitdem niemand da hoch auf dem Berg geschafft. Okay, was haben wir noch? Wir haben das Thema geografische Datentypen. Die Frage ist, wozu brauchen Sie die? Die meisten von Ihnen werden denken, geografische Datentypen, ja, für die Leute, die GIS-Systeme bauen, ist das eine feine Sache. Was hat das mit mir zu tun? Haben Sie geografische Daten in Ihren Datenbanken? Haben Sie Adressen in Ihren Datenbanken? Kann es sinnvoll sein, aus Adressen Punkte in geografischen Datentypen zu machen? Stellen Sie sich mal folgenden Fall vor. Ein neuer Kunde kommt rein und dieser neue Kunde soll natürlich vom Außendienstmitarbeiter betreut werden. Wie kriegen Sie raus, welche Ihrer 10.000 Außendienstmitarbeiter, stellen Sie sich vor, Sie sind ein bekanntes Kosmetikunternehmen, diesen Kunden betreuen soll? Postleitzahl, ja, wenn es zufällig dieselbe ist. Aber man kann einfach Abstand machen, man kann Distance machen. Und das ist das, was ich hier mache. Nur habe ich hier keine Kunden, leider, oder aus guten politischen Gründen, sind die Daten in unserem Beispiel Datenbanken keine echten Daten. Hintergrund kann sich vorstellen, wenn ständig irgendwie die private Adresse von jemandem da gezeigt wird, ist das nicht so toll. Deswegen habe ich was anderes genommen. Ich habe aus Mondial Städte und Berge genommen und sage einfach, sag mir mal bitte, was sind die nächsten drei Berge von Hannover aus? Ich bin mit dem Zug hergefahren, es muss ein Stück weg sein, deswegen habe ich das Ganze auf 3 Millionen gesetzt, das sind Meter. Das hängt von der Projektion ab, die Sie verwenden. Häufigste Projektion ist die GPS verwendet, WGS 84, die wird auch hier verwendet. So, und wie weit ist es? Dauert eine kleine Weile, weil ich die Datenbank noch nicht zugegriffen habe. Und wir sehen, der große Arber in 493 Kilometer ist der nächste Berg von Hannover in dieser Datenbank. Mondial ist eine weltweite Datenbank, die recht klein ist. So, was kann ich noch machen? Ich kann sowas machen wie, ich habe hier eine Tabelle mit Postleitzahlen, ich habe eine Tabelle mit Gebieten. Wie sieht sowas eigentlich aus in der Datenbank? Vielleicht zeige ich das auch nochmal schnell. Ich gehe also auf meine Mondial-Datenbank und zeige Ihnen mal kurz die Tabelle mit den Postleitzahlgebieten. So, schauen wir uns die mal an. Und Sie sehen hier meinen geografischen Datentyp, das ist nicht wirklich lesbar und das liegt nicht nur an der Größe. Deswegen sage ich ToString. Das gibt mir eine sogenannte kanonische Textdarstellung. Nein, natürlich nicht hier, sondern in meinem geografischen Feld. Okay. Und wenn ich das Ganze jetzt mal wieder vergrößere, für die, die hinten sitzen, stehen da solche Multipolygone drin. Das heißt, ich habe Flächen, die sogar disjunkt sein können. Postleitzahlen haben diese Angewohnheit. Okay, kommen wir zurück zu meiner Abfrage. Und zwar zu dieser hier. Gib mir mal die Postleitzahlen, in denen die eben gesehenen Berge liegen. Wie mache ich das? Mache ich mit Intersects. Das heißt, ich sage mir, wo ist die Schnittmenge zwischen den Punkten, die die Berge definieren, und den Gebieten, die die Postleitzahlen definieren. Relativ einfach kann ich damit machen und wieder die richtige Datenbank auswählen. Okay, und wie Sie sehen, habe ich hier die Postleitzahlen meiner Berge. Sowas kann man einfach, wenn Sie GPS-Nachverfolgung machen, wenn Sie ähnliche Sachen machen, kann man das sehr schön machen. So, und wenn meine Internetverbindung da ist, kann ich Ihnen das Ganze nochmal im Bund zeigen. Sieht nicht so aus, als ob die Internetverbindung da ist. Einen Versuch gebe ich ihr noch. Nein. Schade. Okay, kein Internet, aber dann stattdessen was Kurzes anderes. Dann möchte ich Ihnen als allerletztes nochmal zeigen das Thema Datenverfolgung, das heißt mein Performance Data Warehouse. Wo finde ich das? Das finde ich unter Management, das finde ich unter Data Collection. Und hier habe ich schon konfiguriert, ich zeige es Ihnen mal wieder in groß. Hier habe ich schon konfiguriert da unten, dass ich bestimmte Daten sammeln möchte. Ich möchte wissen, wie ist meine Plattenauslastung, damit ich weiß, wann ich neue Platten kaufen muss, neuen Server. Ich möchte wissen, welche Abfragen verbrauchen wie viel Zeit. Ich möchte wissen, was mein Server tut. Ich kann sehr im Detail reingehen, kann die echten Zahlen nehmen, aber es werden mir Standard-Reports mitgeliefert. Ich zeige Ihnen mal Disk Usage. Okay. Was hier passiert ist, Sie sehen also meine Datenbanken werden mit der Zeit größer. Ich sehe die Dateigrößen, ich sehe, wo der Trend hingeht. Ich kann jederzeit hier reingehen und sagen, aha, diese AdventureWorks.dw-Datenbank wird größer, zeig mir doch mal die Details, die dahinter stehen. Was wird eigentlich groß? Größer werden die Daten größer? Habe ich vergessen, Log-Backups zu machen? Wird also mein Log-File größer? Oder ähnliche Sachen kann man hier im Detail sehen. allerletztes Query-Statistics. Das heißt, ich kann mir anzeigen lassen, welche Abfragen eigentlich historisch gesehen wie viel Last erzeugen auf meinem System. Okay. Und hier sehe ich unten die Abfragen, die SQL-Texte der Abfragen. Sehe, wie viel Zeit die verbraucht haben. Das ist jetzt ein Entwicklungssystem, das braucht nicht so viel. Aber Sie können sich das im Live-System gut vorstellen. Und kann dann auch wieder ins Detail gehen und sagen, aha, die Abfrage hier hat viel verbraucht. Hat sich denn da was geändert? Hat sich zum Beispiel geändert hier unten, wie viel Zeit sie verbraucht, wenn ich irgendwie einen Index neu erzeugt habe, einen Index gedroppt habe, meine Statistiken nicht aktuell sind und ich sehe, plötzlich gibt es so einen Spike. Dann kann ich hier nachprüfen, aha, was hat sich getan. Ich kann mir die Ausführungspläne direkt angucken. Ich kann also sagen, okay, der Ausführungsplan hat sich geändert. Warum hat er sich geändert? Fehlt ein Index oder ähnliche Sachen? Sowas kann man historisch sehr einfach betrachten und damit der Nächste aufbauen kann, danke ich Ihnen auch erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin noch kurz draußen, das heißt, Sie können sich mit mir unterhalten. Ansonsten geht es in anderthalb Stunden bei mir weiter mit, ich glaube, Reporting Services ist das nächste Thema. Konnte nur ein kurzer Überblick über SQL Server 2008 sein. Wer mehr wissen will, gehen Sie insbesondere auf die Webcasts, gehen Sie auf meine SQL-Ressourcenseite. Wie gesagt, einfach CeBIT 15 an 42444 kriegen Sie all die Links. Auf die Ressourcenseite gehen, viel mehr Informationen dort verfügbar. Danke und einen schönen Tag noch.